Der kultische Einsatz von Schlachtopfern und Speisengaben wirkt auf den ersten Blick archaisch, doch hinter den Ritualen steht eine kompakte Theologie. Gottestisch verlangt nicht nur äußere Form, sondern ein innerliches Hervortreten von Christus in vielfältigen Gestalten. Wie verwandelt sich das äußere Kultgeschehen in eine lebendige Erfahrung des Christus, die unser tägliches Leben, unsere Beziehungen und unsere Versammlungen prägt? Die Heiligung Aarons und seiner Söhne eröffnet eine Linie vom Typus zum Erlebnis, vom Lamm über das Weizenkorn bis zum Öl und Wein, und lädt dazu ein, die biblische Symbolik als Weg zur Gemeindeformung zu verstehen. Christus in den Kultgaben, vielfältige Gestalten eines einen Herrn. Die Opfergaben des Kultes treten nicht als einzelne, voneinander isolierte Bilder auf, sondern als ein geordnetes Ganzes, das uns verschiedene Gesichtspunkte des einen Herrn vor Augen stellt. Das Lamm bringt sanfte Hingabe und gehorsame Selbsthingabe ins Spiel, das Weizenkorn zeigt das Prinzip des Sterbens und der Frucht, das Öl spricht vom inneren Wirken des Geistes, das Leben geschmeidig macht, der Wein schließlich verweist auf das ausgegossene Leben, das dem Vater dargebracht wird. Diese Bilder ergänzen einander und führen zu der Einsicht, dass Christus nicht nur ein Objekt der Anbetung ist, sondern die lebendige Versorgung, die in uns Wurzeln schlägt, reift und sich schließlich als Gabe auszahlt. In 2. Mose 29 stehen Stier, Lämmer, Mehl und Olivenöl als Sinnbilder Christi. Es wäre widersinnig zu behaupten, der Stier, die Lämmer, das Mehl und der Wein seien Christus, das Öl dagegen etwas anderes. Die Schrift selbst untermauert dieses Zusammenspiel, wenn sie das Sterben des Samenkorns als Voraussetzung der Frucht hervorhebt. Es heißt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein, wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Dieses Wort verortet das Bild des Weizenkorns mitten in die Realität des Lebens mit Christus, sein Sterben und unsere Ernährung an ihm führen zur Vermehrung. So gelesen, entzünden sich die anderen Bilder am selben Kern, Gehorsam, Lebensgabe, innere Salbung und hingebende Ausgießung, und eröffnen der Gemeinde eine Einheit von Erkenntnis und Erfahrung. Als Ausklang dieses Abschnitts liegt eine stille Ermutigung darin, die Vielfalt der Typen nicht zu zergliedern, sondern sie als einander ergänzende Fenster auf dieselbe Wirklichkeit zu betrachten. Wer diese Gesichter Christi in sich aufnehmen lässt, findet nicht nur tieferen Sinn, sondern wird gleichsam in eine Proportion geführt, in der Leben, Salbung und Hingabe zusammenklingen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein, wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Die Vorstellung, dass die Kultgaben Facetten eines einzigen Christus zeigen, lädt zu einer Haltung der inneren Einheit ein, weniger die Suche nach einer einzigen Formel, mehr das Offenstehen für die gegenseitige Durchdringung von Gehorsam, Lebensversorgung, Geistwirkung und hingebender Ausgießung. So entsteht in der Gemeinde ein reiches Geflecht gegenseitiger Erbauung, das zugleich persönlich befreiend und gemeinschaftlich nährend wirkt. Tägliches Opfern, der Weg zur inneren Freiheit und zum Wachstum Christi. Das tägliche Darbringen, wie es im Kult angelegt ist, wirkt weit über äußere Pflicht hinaus. Es schafft eine wiederkehrende innere Ordnung, in der die Lage vor Gott täglich neu geklärt wird. Wer das, was er ist und hat, in den Rhythmus des Opfers stellt, erlebt einen fortschreitenden Frieden des Gewissens und eine innere Freiheit, die den Tag trägt. In 2. Mose wird dieser beständige Dienst des Altars als tägliche Praxis beschrieben. Es heißt über die Opfer, das eine Lamm sollst du am Morgen darbringen, und das zweite Lamm sollst du zwischen den zwei Abenden darbringen. Die Regelmäßigkeit zeigt, dass geistliche Klarheit keine einmalige Leistung bleibt, sondern durch beharrliche Zuwendung erneuert wird. Wenn wir Christus am Morgen als unser Sündopfer Gott darbringen, gelangen wir in eine klare Lage vor Gott. Dann haben wir ein reines Gewissen, einen befreiten Geist und erleben eine Atmosphäre des Friedens. Ganz von selbst wird Christus uns tagsüber ein Lamm sein, und wir werden ihn als dieses Lamm leben. Aus dieser Beständigkeit erwächst geistliches Wachstum, das wiederholte Ernähren an Christus formt in uns eine Reserve an geistlicher Substanz, die nicht nur das individuelle Leben trägt, sondern Gemeinschaft nährt. Wenn morgens die Lage vor Gott zurechtgebracht ist, kann Christus im Tageslauf spontan zu einem Lamm werden, wie es in der Auslegung beschrieben ist, ein lebendiger Gegenstand des täglichen Erfahrens. Diese Dynamik verändert die Haltung zur Sünde, stärkt das Gewissen und bereitet Raum für eine Gemeinde, die von innerer Reinheit und beständiger Versorgung geprägt ist. Zum Ende dieses Abschnitts bleibt die ermutigende Einsicht, es geht nicht um mechanische Wiederholung, sondern um ein tägliches Einatmen und Ausatmen des Glaubens, in dem Christus Nahrung, Reinigung und Dienst wird. In dieser Routine offenbart sich Gottes treue Absicht, Menschen in eine bewegliche Freiheit zu führen. Das eine Lamm sollst du am Morgen darbringen, und das zweite Lamm sollst du zwischen den zwei Abenden darbringen. Die Idee des täglichen Darbringens erhält das geistliche Leben als einen fortlaufenden Vorgang der Reinigung und Ernährung. Dort, wo die Gemeinde solche Rhythmen lebt, entsteht eine Atmosphäre seelischer Klarheit und gemeinsamer Reife, weil persönliche Zuneigung zu Christus beständig erneuert und dadurch Gemeinschaft stabil genährt wird. Mit dem Geist durchdrungenes Leben, Öl und Wein als hingebende Ausgießung. Das Bild der Olive und ihres Öls wie auch das des Weines lenkt den Blick auf innere Prozesse, Öl steht für das wirksame, geschmeidig machende Wirken des Geistes, Wein spricht vom verdichteten, genussvollen und zugleich hingegebenen Leben. In der kultischen Darlegung erscheinen Öl und Wein bereits zusammenhängend, dazu ein Zehntel mit einem Viertel hin Öl aus Zerstoßenen gemengt und als Trankopfer ein Viertel hin Wein zu dem einen Lamm. Die Nähe dieser Gaben deutet an, dass Salbung und Ausgießung in einer Linie liegen, das eine bereitet vor, das andere vollendet das Angebot an Gott. Öl zu gewinnen heißt, durch Christus zu leben, Wein zu gewinnen heißt, für ihn zu sterben. In Christus zu leben bedeutet, Weizen- und Olivenbäume zu kultivieren, für ihn zu sterben bedeutet, Wein herzustellen. Das ist nichts anderes, als das Öl in Wein zu verwandeln. Die theologische Deutung führt weiter, Öl wächst, wenn das Leben des Gläubigen vom Geist durchdrungen ist, Wein entsteht, wenn diese Salbung zur Selbsthingabe reift und sich ausgeschenkt weiß. Jesus spricht in anderer Wendung von der Gabe, die lebendiges Wasser schenkt, und so wird deutlich, dass das innere Wachstum nicht bloß Erfahrung bleibt, sondern zur Quelle für Ausgießung wird. Es heißt in der Begegnung mit der Frau am Brunnen, wenn du die Gabe Gottes kennen würdest und wüsstest, wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Dies verbindet die Vorstellung innerer Erneuerung mit der Möglichkeit, ausgegossen zu werden. Am Ende dieses Abschnitts klingt die Einladung leise und hoffnungsvoll, das Ziel ist nicht bloß persönliche Salbung, sondern das Ausmaß, in dem das Leben in Wein verwandelt und für Gottes Genuss hingegeben wird. Wer diese Entwicklung erlebt, erfährt zugleich Freude und Sinn, weil das eigene Dasein in eine größere Gabe hineingestellt wird. Dazu ein Zehntel mit einem Viertel hin Öl aus Zerstoßenen gemengt und als Trankopfer ein Viertel hin Wein zu dem einen Lamm. Jesus antwortete und sagte zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kennen würdest und wüsstest, wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Wenn Salbung und Ausgießung als zwei Phasen eines fortschreitenden Weges verstanden werden, öffnet sich eine Perspektive, in der geistliches Wachstum sowohl inneres Wohl als auch gemeinschaftliche Gaben hervorbringt. Diese Sicht fördert eine Gemeinde, in der die Erfahrung des Geistes nicht abgeschottet, sondern zur Quelle selbstvergessener Hingabe wird. Herr Jesus, wir danken dir, dass du unser Opfer, unsere Nahrung und unsere Salbung bist. Führe uns in die tägliche Gemeinschaft mit dir, reinige unser Gewissen und forme in uns ein Leben, das vor dem Vater in Gehorsam, Freude und hingebender Liebe steht. Lass deine Gemeinde im Wirken deines Geistes wachsen, damit Christus in uns sichtbar wird und Gott durch unser gemeinsames Leben verherrlicht wird. Amen.